Hi und willkommen zum Off the Record Podcast, dem Podcast, wo wir ganz offen und pragmatisch über das Thema KI sprechen mit den Leuten, die wirklich gerade dran sind und in dem Bereich arbeiten. Heute hatte ich Henning Kosmalla zu Gast und habe mit ihm über seine Arbeit als Gen AI Lead bei Tchibo gesprochen, über viele spannende Projekte, darüber, wie man das Enablement im Bereich KI im Unternehmen vorantreiben kann und wie man auch mit einzelnen Use Case Mehrwert und Benefits schaffen kann. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie er auf das Thema blickt und auf die Zukunft und was sich verändern muss, damit wir in Deutschland auch mit dem Thema KI weiter vorankommen. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und willkommen zum Off the Record Podcast, Henning. Schön, dass du da bist.
Hi. Ja.
Wie du weißt, unterhalten wir uns hier bei Off the Record ganz offen und pragmatisch über das Thema KI. Und es gibt hier eigentlich kein Buzzword-Bingo, sondern wir versuchen gemeinsam hinter die Kulissen zu blicken. Und nicht nur technisch über KI zu sprechen und das, was gerade da passiert, sondern eben auch mit den Menschen wie dir, die eben ganz nah dran sind und ja die Weichen für die Zukunft stellen im Bereich KI und mehr darüber erfahren wollen, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr gerade macht. Deswegen schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Cool. Wenn man nach dir sucht im Internet, dann findet man, dass du als Principal Data Scientist und Gen AI Lead bei Tchibo arbeitest. Aber gestartet hat das Ganze ja vor über 10 Jahren, muss man sagen, deine berufliche Karriere mittlerweile eigentlich in Münster mit einem BWL-Studium.
Ja, ja, so lange ist es her, ne?
Ja. Ja.
Ich weiß nicht.
Ja.
Damals, wie das entstanden ist, ich glaube, wie bei ganz vielen auch, man hat irgendwie eine Idee, was man cool findet, was einem Spaß macht, aber es fehlt einem das richtige Studium dazu. Mhm. Und so ging es mir auch. Ich habe damals tatsächlich ja mit BWL angefangen. Mhm. Heute würde ich es nicht mehr machen. Okay. man überlegt sich natürlich damals irgendwie, welche Reise kann man da gehen. Man hat überhaupt keine Ahnung, keine Vorstellung davon, wo einen die Zukunft hinbringt. Und wie so viele andere habe ich es dann einfach probiert, das zu studieren, was irgendwie ganz viele machen. Wie gesagt,
aber als du angefangen hast mit deinem Studium, hattest du damals schon eine Idee, in welche Richtung das geht, oder warst du irgendwie erstmal so relativ offen und wolltest mal gucken, was man da so machen kann?
Gute Frage. Ich glaube, ein bisschen schon, ja. Ich habe damals mich viel auseinandergesetzt mit dem Bereich Online-Poker, da so ein bisschen auch Geld verdient. Da gibt es viele Nähen, sage ich mal, zu dem quantitativen Bereich. Mhm. Und dann lernt man automatisch Statistik oder wie man mit Zahlen halt eben umgeht. Und dann liegt das natürlich nahe, auch in den Bereich zu gehen. Aber ich war viel zu naiv, um zu wissen, dass es tatsächlich sowas wie KI gibt, dass man vielleicht sogar ein Studium dafür machen kann. Das war alles einfach noch kein Thema. Das kam dann erst so im Studium, würde ich sagen.
Ja. Warst du eigentlich gut in Mathe?
Ja. Ich glaube, die meisten.
Oder?
Natürlich, alles,
ja. Ah, ja?
Wobei, nee, LK nicht, nee, aber ich war sonst ganz gut, ja. Okay. Es war kein LK, ja, stimmt.
Und würdest du sagen, dass es ein wichtiges Merkmal für dich gewesen ist, deine Mathe-Begeisterung oder auch deine Kenntnisse in dem Feld?
Gute Frage. Merkmal, also das hat einem sicherlich geholfen, sag ich mal, diesen Weg zu gehen, Statistiker zu werden und dann halt auch viel mit Zahlen zu arbeiten, ein gewisses Verständnis dafür zu bekommen. Ich glaube aber nicht, dass es heute absolut notwendig ist für Leute, die in dem Bereich KI arbeiten, dass sie dort ein besonderes Talent haben oder so.
Ja.
Ich glaube viel eher, dass der Schritt ein bisschen davon weggeht und es viel mehr um Kreativität geht, viel mehr darum, mit bestehenden Instrumenten, Tools umzugehen und das Beste daraus zu holen. Das war mal anders. Ich glaube vor 10 Jahren wirklich, ja, da war das ein Beruf für Zahlenmenschen. Mhm. Heute wahrscheinlich nicht mehr.
Spannend. Du hast ja dann aber nach deinem BWL-Studium nochmal Statistik studiert, Master in Statistik gemacht und hast dann einen Job oder relativ lange als Data Scientist gearbeitet. Was ist denn ein Data Scientist eigentlich und was unterscheidet ein Data Scientist eigentlich von dem, was du heute machst?
Gute Frage. Ich glaube, das hat sich auch gewandelt so ein bisschen in der Zeit. Ein Data Scientist vor 10 Jahren waren, glaube ich, prinzipiell Leute, die wirklich Researcher waren in erster Linie, also Wissenschaftler, aber in einem Unternehmen und dementsprechend auch wirklich geforscht haben. Also Data Scientisten vor 10, 15 Jahren hatten, glaube ich, fast immer ein PhD und haben, ich nenne es mal, Groundwork gemacht, also haben wirklich an der Basis geforscht und versucht, irgendwie mit neuen Algorithmen zum Beispiel ein Unternehmen von einem Unternehmen, also zu lösen, ein Problem zu lösen von einem Unternehmen. Heute gibt es diesen Beruf immer noch, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen geändert. Also ich glaube, dass Data Scientisten in einem Unternehmen in Deutschland, also im Mittelstand, wenn man so will, glaube ich, viel mehr an der tatsächlichen Umsetzung arbeiten. Also viel mehr Probleme lösen wollen, die wirklich Geld sparen oder Geld schaffen für ein Unternehmen. Viel weniger dieses an der Basis rumwerkeln, glaube ich.
Also würdest du sagen, so die klassische Forscherrolle, die ist nicht mehr so ganz im Vordergrund von der Position, sondern es geht auch beim Data Scientisten dann mehr darum, tatsächlich problemorientiert oder lösungsorientiert an Probleme ranzugehen?
Absolut, ja. Also ich meine, es liegt auch daran, dass es einfach viel mehr gibt, auf die diese Berufsbezeichnung zutrifft heutzutage, also viel mehr als vor 10, 15 Jahren. Und auch, dass die ganze Branche so ein bisschen auch eine Transformation erlebt hat, glaube ich. Vor 15 Jahren war völlig klar, dass Unternehmen in diesem Bereich investieren müssen. Daten, das ist irgendwie ganz wichtig. Und KI, ja, wollen wir auf jeden Fall machen. Man könnte doch hier das und das Problem lösen. Und das hat dazu geführt, dass über die Jahre, glaube ich, ganz viel schiefgegangen ist. Jeder kennt es, der in dem Bereich arbeitet, dass viele Projekte angefangen werden, aber dann zu wenig darüber nachgedacht wird, wie das Projekt dann auch wirklich weiterlebt. Viel zu wenig darüber nachgedacht wird, dass das halt auch Software Engineering ist und Data Scientisten kommen meistens aus der Wissenschaft und haben jetzt nicht unbedingt einen Software Engineering Background. Und das wandelt sich. Also da ist der Fokus, glaube ich, viel pragmatischer geworden, viel mehr wirklich auf die Lösung des Problems und weniger auf das, was drumherum oder davor kommt.
Ja, absolut. Data Science wurde, glaube ich, mal so vor grob 10 Jahren als sexiest Job des 21. Jahrhunderts beschrieben. Ich kann mich noch daran erinnern, amerikanische Zeitungen, die das so getitelt haben. Jetzt kann man ja eigentlich sagen, there's a new kid in town, KI oder AI und Data Science vielleicht so ein bisschen Schattendasein. Was würdest du denn sagen, und es gibt ja jetzt auch heute neue Jobbezeichnungen wie ein AI-Engineer oder auch ein ML-Engineer. Wie würdest du denn das so ein bisschen aufdröseln? Also du bist ja jetzt Generative AI-Lead. Inwiefern unterscheidet sich das dann eigentlich vom Data Scientisten?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist in jedem Unternehmen ein bisschen anders. Und da werden einfach sämtliche Titel, glaube ich, so durch die Welt geschickt. Ich kann jetzt nur von mir und meiner Erfahrung sprechen. Und da war es tatsächlich so, dass die Data Scientisten in der Regel mit tabellarischen Daten gearbeitet haben. Viel
tabellarische Daten sind quasi?
Ach, im Prinzip einfach eine Tabelle, so, das kann man sich vorstellen. Also
wie so eine Excel-Tabelle.
Eine Excel-Tabelle ist die Basis oder irgendwie eine Tabelle aus einer Datenbank von einem Unternehmen. Und so ein klassisches Projekt wären halt Forecasting-Themen. Also ich möchte den Demand vorhersagen für die nächsten x Tage oder so. Und das hat natürlich auch zu sehr erfolgreichen Themen geführt. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Bereich unstrukturierte Daten, also sowas wie Bilder, Texte und so. Und da ist man schon immer dabei gewesen, viel dort mitzumachen. Gerade das Thema Computer Vision ist auch schon seit langem ein Riesenthema in der Industrie.
Also Computer Vision im Sinne von?
Im Sinne von mit einem Bild von einem Teil erkennen, ob es kaputt ist oder heile zum Beispiel. Das sind so Themen. Jetzt kommt dieses ganz neue Thema Gen AI auf einmal daher.
Also, was ist denn Gen AI?
Ja, was ist das eigentlich? Gute Frage. Generative KI wird auch manchmal ein bisschen im falschen Kontext benutzt, ist eigentlich das Generieren von neuen Daten mit einem Modell. Und das prominenteste Beispiel ist hier natürlich ChatGPT, das kennt jeder.
Ja.
Also ich kann einen Satz sagen und mir die nächsten Worte vervollständigen lassen. Mhm. Also wenn ich einem ChatGPT frage, was ist die Hauptstadt von Deutschland, dann wird die Antwort Berlin sein. Mhm. Und dahinter steckt natürlich ein relativ komplexes statistisches Modell, aber das hat was generiert, was komplett Neues. Mhm. Das ist ganz spannend, weil natürlich ist das bei einem Vorhersagealgorithmus auch so. Mhm. Nur lassen diese neuen Technologien einfach viel mehr zu.
Also ja,
Texte, spannend. Bilder erstellen, vielleicht noch viel mehr. Mhm. Ich glaube auch, was wirklich so eine kleine Revolution darstellt, ist, dass diese Modelle halt für viele Probleme anwendbar sind. Mhm. Dass man also ein Basismodell wie ChatGPT nutzen kann, mhm. für sich nochmal ein bisschen fein abstimmen kann, um dann halt wirklich das eine Problem zu lösen.
Du sprichst jetzt schon über ChatGPT und Generative AI. Und ich glaube, heutzutage ist es schwer, irgendwo hinzugehen und nichts über KI und AI zu hören. Gleichzeitig bist du jemand, der, ich glaube, in diesem Feld und mit dieser Technologie sich mehr oder weniger schon sehr, sehr lange beschäftigt. Eigentlich auch bevor dieser große Hype jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Und wie war das für dich, als ChatGPT auf den Markt gekommen ist oder diese neuen LLMs von OpenAI released wurden? Hattest du so einen Moment, wo du gedacht hast, das wird alles verändern, das wird unsere Arbeit auch im Bereich Data Science verändern? Weil ein Stück weit kann man ja sagen, die Algorithmen, die in den neuen Modellen da waren, gab es in einer ähnlichen Form auch schon davor. Aber irgendwo gab es einen Moment, der hat irgendwie Dinge verändert. Kannst du dich an sowas erinnern?
Absolut. Kommen mir tatsächlich ein paar Momente, fallen mir da ein. Aber der Vorgänger von ChatGPT, also ChatGPT beruht auf GPT-3 und da gab es natürlich auch 2 und 1. Das sind einfach die Vorgänge auch von OpenAI damals schon entwickelt. Open Source sogar, also Modelle, die damals auch wirklich noch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
wurden. Also frei nutzbar.
Frei nutzbar, genau. Das hat sich leider ja geändert bei den großen Unternehmen. Auf jeden Fall gab es da GPT-2 und da war wirklich zumindest in meiner Bubble in der Industrie sehr großer Aha-Moment. Okay, hier passiert was. Das Prinzip ist das gleiche wie heute auch. Ne? Sätze vervollständigen, Wörter, Texte vorhersagen. Aber es hat auf einmal viel besser geklappt als vorher. Mhm. Und ich hatte meinen persönlichen Aha-Moment mit GPT-2 tatsächlich damals, als ich mir gedacht habe, kann das Ding dann vielleicht auch Humor verstehen? Mhm. Und dann in so einem Spaßprojekt, ich glaube, 100.000 deutsche Witze von Witze-Seiten gescrapt, also runtergeladen und damit einen GPT-2 weiter trainiert mit der Idee, mal gucken, was da für Witze rauskam. War sehr ernüchternd und man hat auch sehr viel über die deutsche Witze-Landschaft herausgefunden, aber dennoch, das, was da rauskam, war irgendwie Humor, zwar schlechter Humor, eher so auf dem Level von einem 6-Jährigen, würde ich mal sagen, aber viel mehr, als ich erwartet habe. Dann war eigentlich für mich klar, dass das natürlich da, wenn die Weiterentwicklung nur ansatzweise linear weitergehen würde, das zu einer wirklich einer Revolution führt. Und ich glaube, wir sind so an dem Moment gerade, wo wirklich jeder das spürt. Nicht nur Data Scientisten, sondern auch alle Konsumenten.
Und gibt es vielleicht noch so ein Erlebnis in der beruflichen Welt, wo du sagst, da haben sich Dinge verändert, weil irgendwann fingen Unternehmen an, AI auf Sachen raufzuschreiben, die sie vielleicht vorher auch mit anderen Begriffen bezeichnet haben oder es wurden neue Bereiche geschaffen, es wurde investiert. Wie hast du das erlebt vielleicht auch bei Tchibo? Du warst ja, glaube ich, zu der Zeit auch schon bei Tchibo.
Ja.
Kannst du das nochmal beschreiben?
Auf jeden Fall. Also das mit dem AI-Label, ja, stimmt. Ich habe auch, glaube ich, eine Zahnbürste zu Hause, für die auch irgendwas mit AI macht.
Und ja. So.
Das hat irgendwann angefangen, ich glaube so schon vor ChatGPT. Mhm. Ich glaube, die größte Änderung, die es so gab in den letzten Jahren, war eigentlich die Wahrnehmung innerhalb der Unternehmen und vor allen Dingen halt bei Entscheidern, sag ich mal. Mhm. Also Leuten, die jetzt vielleicht nicht super tief technisch in der Materie sind, aber strategisch fürs Unternehmen Entscheidungen treffen müssen.
Ja.
Und durch ChatGPT natürlich oder durch all das, was damit gekommen ist, ich würde sagen, vor ungefähr 2 Jahren hat man wirklich gemerkt, dass die Wahrnehmung extrem shiftet. Mhm. Dass Entscheider, Geschäftsführer, C-Level auf einmal sie, also auf einmal jedem klar ist, dass diese Technologie was verändert und man da auf jeden Fall dranbleiben muss. Vorher war Data Science ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das war zwar irgendwie klar, dass man da investieren muss. Mit diesem neuen Schwung Generative AI hat sich das Ganze nochmal potenziert, würde ich sagen.
Und was würdest du sagen, ist die Hauptsache? Warum sind alle C-Level begeistert?
Ja.
Wie entsteht dieser Hype eigentlich?
Ja, das ist eine super gute Frage. Ich glaube nämlich, und da kann man auch wieder den Unterschied Data Science und Gen AI so ein bisschen nennen. Es ist mit generativer KI viel einfacher, ein anfassbares Beispiel zu schaffen. Also jeder kann sich jetzt heute bei ChatGPT einloggen und wird merken, wow, diese Technologie ist irgendwie was Besonderes. Und das dauert Sekunden. Ja? Früher war das so, man muss wirklich wochenlang sich sehr doll mit etwas beschäftigen, mit sehr viel Data Crunching, nenne ich es jetzt mal, die richtigen Modelle finden, suchen und trainieren, um dann irgendwann eine Lösung zu haben, wo es extrem komplex ist, Leuten zu erklären, warum diese Lösung jetzt so gut ist und uns irgendwie etwas bringt. Das ist natürlich viel einfacher.
Ja.
ChatGPT ist jedem klar. Und vor allen Dingen auch die, die Demos, die Proof of Concepts, die man irgendwie basteln kann als Softwareentwickler, das geht einfach wahnsinnig schnell heutzutage. Ja. Also man kann total schnell etwas bauen, wo man Leute sehr gut überzeugen kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Shift, der natürlich sehr gut ankommt bei Entscheidern.
Ja. Dass das gut ankommt bei Entscheidern, sieht man, glaube ich, auch daran, wie erfolgreich ihr bei Tchibo schon im Bereich AI seid. Und vielleicht sprechen wir da jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber. Tchibo ist sitzt in Hamburg, ist ein Familienunternehmen, hat eine starke Identität rund um das Thema Kaffee, aber hat auch sozusagen eigentlich ein komplexes Geschäftsmodell mit verschiedenen Verkaufskanälen. Ihr habt einen Online-Shop, ihr habt Depots, also sozusagen die Stände in den Supermärkten, sage ich mal, und eben auch eigene Filialen in vielen großen deutschen Städten. Ihr habt ungefähr einen Umsatz von 3 Milliarden Euro, 23 erwirtschaftet, habt über 10.000 Mitarbeiter, also auch ein relativ großes Unternehmen. Gibt es so Besonderheiten, die für dich in deiner Rolle jetzt die Arbeit bei Tchibo besonders machen, die das Geschäftsmodell vielleicht auch ausmacht, die sozusagen aus dem KI-Bereich eine besondere Herausforderung darstellen?
Ich denke schon. Das Coole wirklich als Data Scientist, AI Engineer oder wie man die Rolle jetzt auch immer nennen mag, ist, dass ich jetzt hier in einem Unternehmen bin, wo wir wirklich alles haben. Also die Use Cases findet man an jeder Ecke. Wir haben, wie du schon sagtest, alles, was es zum Thema Online gibt, also E-Commerce, sehr breites Feld, natürlich extrem viel Möglichkeiten mit KI Dinge zu optimieren. Dann parallel dazu der stationäre Bereich. Das heißt, wir sind ja in fast jedem Supermarkt in Deutschland irgendwie vertreten und haben auch eigene Filialen. Das Ganze wird gesteuert von einer zentralen Logistik, die wir auch wiederum selber machen. Dann noch weiter zurück, die Produkte werden selber entwickelt. Vom Design geht's los, ne, bis hin wirklich in den Shop. Dann haben wir einen Kundenservice natürlich, einen extrem großen, weil wir sehr viel Kundenservice betreiben. Das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt eine Riesenrolle bei Tchibo. Und wie man schon merkt, ja, also wahnsinnig viel Möglichkeiten, sich da auszutoben im Bereich KI. Finde ich persönlich total spannend, weil das natürlich auch bedeutet, dass wir total vielfältige Daten haben. Also es sind eben nicht nur Controlling-Daten, Vorhersagethemen, sondern halt alles Mögliche aus unstrukturierten Bereichen, Kundenfeedbacks zum Beispiel, die wir nutzen und im Unternehmen verfügbar machen, natürlich idealerweise an die Person, die genau das interessiert. Wir arbeiten auch viel mit dem Thema Bild, ob das jetzt Projekte sind, wo wir tatsächlich Produktbilder auch mal mit KI mitentwickeln oder Bilder analysieren, zum Beispiel von unseren Regalen, um das zu optimieren. Da sind wir wirklich sehr vielfältig unterwegs und das ist wirklich das Attraktive, glaube ich. Hätte ich, bevor ich zu Tchibo gegangen bin, gar nicht mehr so vorstellen können, aber wenn man jemand ist, der gerne kreativ nach neuen Möglichkeiten, neuen Lösungen sucht, dann ist das genau das Richtige.
Ja, super spannend. Also ihr habt quasi den ganzen Prozess eigentlich der Wertschöpfungskette im Haus, ne, von Produktentwicklung, Design, Produktion über dann eben auch den Vertrieb.
Ja.
Ich glaube, das ist total spannend und dann eben auch noch die ganzen Komponenten dann im Vertrieb selbst, wie den ganzen E-Commerce-Bereich, Marketing. Klingt wirklich spannend und ist vielleicht auch nicht das, was jeder sofort im Sinn hat oder jeder, die bei Tchibo mal als Kunde war. Mhm. Ja, super spannend. Und jetzt bist du quasi verantwortlich für den Bereich Generative AI bei Tchibo. Gibt es da so ein paar Projekte, die dir besonders am Herzen liegen, wo du sagst, die sind gerade spannend oder an denen arbeitest du gerade?
Ja, ganz viel.
Ja, bestimmt ganz viele, aber
nee,
vielleicht fangen wir mal an mit dem, was dir sozusagen als erstes in den Kopf kommt.
Ja, also als erstes im Kopf kommt mir da tatsächlich das Thema, ich nenne es mal Enablement, also irgendwie die Befähigung aller Mitarbeiter, mit diesen Tools zu arbeiten. Ich glaube, das macht man sich nicht unbedingt immer klar, aber das Wichtigste für jedes Unternehmen ist, dass jeder Einzelne eigentlich diese Technologien erstmal nutzen kann und damit auch den eigenen Job ein bisschen schneller zu machen, die Qualität vielleicht ein bisschen besser zu machen. Das geht heute schon. Davon bin ich überzeugt. Und das zeigen auch Studien tatsächlich. Also wenn ich da mal kurz kleinen Ausschweifer machen kann. Also es gibt einige Studien zu dem Thema. Ich fand zum Beispiel eine von der Harvard Business School ganz spannend, wo 700 Probanden, Boston Consulting Group Consultants waren es, 18 Aufgaben aus so typischen Enterprise-Feldern bekommen haben. Also aus dem Bereich Controlling, Marketing, Medien, verschiedenste Sachen. Und die eine Hälfte hat das so lösen müssen, die andere Hälfte hat damals GPT-4, also ChatGPT bekommen, ist schon ein Jahr her. Und das Ergebnis war, dass eine Aufgabe mehr beantwortet wurde von denen, die ChatGPT hatten. Ich glaube, ich glaube 40% bessere Qualität, das war eine Skala von 1 bis 10, also von Menschen evaluiert. Spannend fand ich auch da den Punkt, dass die zusätzlich noch Instruktionen bekommen haben, wie diese Tools funktioniert, tatsächlich auch nochmal ein bisschen mehr Qualität herausgeholt haben aus den Aufgaben. Fürs Unternehmen bedeutet das also, diese Instrumente allen Mitarbeitern zu geben. Und das ist, glaube ich, bei uns das Allerwichtigste. Und da haben wir eine relativ vielfältige mittlerweile Toolbox entwickelt, natürlich mit einem internen AI-Chat, das ist nicht nur ChatGPT, mit verschiedensten Funktionen, aber auch zum Beispiel ein paar Themen, die einfach auch Spaß machen sollen. Also ein KI-Bildgenerator, der vielleicht noch so ein bisschen ein paar Unternehmensspezifika kann. Das macht auch ein bisschen Spaß und dadurch verlieren, glaube ich, viele dann auch, sagen wir, diese Distanz, die man vielleicht erst hat zu solchen neuen Themen. Ne?
Wenn ich mich jetzt so mal ins Tchibo-Universum versetze und denke mal an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die kurz vor der Rente steht und vielleicht noch die letzten 5, 6 Jahre Arbeit vor sich hat und von KI noch nie was gehört hat.
Ja.
Wie schafft ihr das, solche Leute zu begeistern oder überhaupt da auch abzuholen, dieses Wissen zu vermitteln?
Ja. Gar nicht so einfach, natürlich. Ne? Dachte ich erst. man muss natürlich wirklich auch da erstmal dafür sorgen, dass es überhaupt keine Distanz gibt. Also dass jeder einfach nur auf einen Link klickt, zum Beispiel, hier, da sind die Tools, und wirklich auch mit dem klaren Wissen, dass man da nichts kaputt machen kann. Also ich habe wirklich auch am Anfang viele Fragen bekommen: Hey, wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, kann ich damit was kaputt machen? Ja. Nein, kann man nicht. Im Gegenteil, es ist sogar ganz sinnvoll, sich spielerisch dem Ganzen zu nähern.
Okay, ja, spannend.
Meiner Meinung nach. Damit geht es dann eben los.
Und muss gibt es schon Jobs oder Stellen, die das benutzen müssen? Oder ist es freiwillig?
Müssen natürlich nicht so. Ich glaube, es gibt einfach viele Jobs, wo am Ende jedem klar wird, früher oder später, dass man damit besser oder schneller arbeiten kann. Ich glaube, das ist klar, aber natürlich keine Pflicht.
Ja. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, AI will not replace you, but somebody who knows how to use AI will be replace you. Würdest du sagen, also auf Deutsch, na, wenn sozusagen die KI wird dich nicht ersetzen, aber dich könnte jemand ersetzen, der KI nutzen kann und den Job besser und schneller ausführen kann. Wie siehst du das? Stimmt das?
Ja. Also okay. In ganz vielen Fällen ja, in einigen vielleicht auch nicht. Also
ja.
Ich glaube, ich ein anderes Zitat. I want AI to do my laundry and dishes. So, das ist.
Weißt du, wer das gesagt hat?
Nee, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Damit man selber, also ich möchte quasi, dass KI meine langweiligen Aufgaben tätigt, damit ich selber halt mich auf die kreativen, auf die spannenden Sachen konzentrieren kann.
Ja.
Und ich glaube, dass gerade da einfach viele Leute einen Vorteil haben, wenn sie KI benutzen, weil diese langweiligen Aufgaben, diese, die man vielleicht eh nicht machen möchte, viel schneller gehen und man sich halt auf die Sachen konzentrieren kann, wo man wirklich glänzt.
Ja.
Und wo auch KI im Moment noch nicht irgendwie einen ablösen kann.
Mhm.
Und ich glaube, dass jeder Job diese Komponente irgendwie hat. Also ich, zumindest alle meine Jobs waren sehr viel wiederkehrende Aufgaben, wo ich wirklich langweilige Sachen einfach immer wieder gemacht habe. Und da versuche ich natürlich als erstes, das jetzt von der KI machen zu lassen.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen, auch für dich selbst, als effizienzsteigerndes Tool?
Ja.
Wie nutzt du das jetzt schon in deinem Alltag?
Ja, das ist, ich bin ja aus dem Bereich Software Engineering. Also wir sind am Ende Entwickler, wir bauen Software und das ist halt auch, da wird es dann auch spannend bei den Projekten vielleicht nochmal. Ich habe jetzt Enablement als erstes gesagt,
aber
natürlich in erster Linie entwickeln wir Software. Und da bin ich der Meinung, ist eigentlich diese Revolution, diese Transformation, die gerade stattfindet, am größten. Als Softwareentwickler sagt man gerne von sich, dass man irgendwie sehr viele sehr kreative Aufgaben zu tun hat, dass man wirklich viel nachdenken muss und um die beste Lösung zu finden, das ein kreativer Prozess ist. Das stimmt auch manchmal, aber ich glaube, dass ein Großteil des Jobs trotzdem wieder relativ langweilig ist. Also oft Dinge zum zweiten, dritten, vierten, hundertsten Mal gemacht werden. Viele Dinge auch einfach generell auf der Welt schon 100 Mal oder tausende Male gemacht wurden. Und das sind halt alles Aufgaben, die prädestiniert sind, mit Unterstützung von KI erledigt zu werden. Ich sage bewusst Unterstützung, nicht von KI. Aber als Softwareentwickler kann man sich, glaube ich, gerade bei vielen Aufgaben extrem Zeit sparen, wenn man Tools nutzt. Also, und das gilt für mich auf jeden Fall auch extrem.
Macht dir das Angst, dass quasi die KI einen Teil deiner Aufgaben jetzt übernehmen kann?
Überhaupt nicht. Also in keinster Weise. Ich glaube sogar, dass gerade im Software-Engineering-Bereich natürlich das gilt. Wer das nicht macht, hat einen Nachteil, weil man ist einfach viel, man kann viel, unter Umständen ist man viel langsamer. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Ne?
Klar.
Aber es sind eigentlich gerade die goldenen Zeiten für Leute, die Software-Engineering können und dann noch KI nutzen. Weil das bringt einem alles nichts, wenn man nicht versteht, was da passiert, meiner Meinung nach, heute. Ja, wenn man das aber tut, wenn man versteht, was da passiert, was die KI mit einem zusammen macht, dann kann man einfach extrem viel rausholen aus seinem Job, denke ich.
Können wir das noch konkreter machen? Kannst du mal so ein Beispiel geben? Also welche Teile von deinem Job als Softwareentwickler kannst du automatisieren mit KI oder wo kannst du es wirklich einsetzen, um deine Effizienz zu steigern?
Ja, ist, glaube ich, was relativ leicht zu verstehen ist das Thema Testen. Also man schreibt Software, die eine bestimmte Aufgabe erledigen soll. Und dann gibt es ganz viele kleine Schritte. Das sind so Funktionsbausteine, die man bastelt. Und all diese Sachen sollen natürlich funktionieren.
Ja.
Damit man sicherstellt, dass sie funktionieren und auch zukünftig funktionieren, baut man halt kleine Tests. Und das ist wirklich auch wiederum Software, die einfach überprüft, macht diese Funktion, das, was ich da gebaut habe, auch wirklich das, was ich möchte. Und meiner Meinung nach ist das zum Beispiel eine Sache, die man sehr gut auch von der KI schreiben lassen kann. Also da baut mir dann ein großes Sprachmodell meiner Wahl eine Reihe von Tests. Und natürlich gehe ich dann nochmal rüber und stelle sicher, dass die auch sinnvoll sind und dass es auch die sind, die ich brauche und füge gegebenenfalls auch noch das hinzu, was noch fehlt. Aber die Zeit, die ich mir da spare, die ist natürlich enorm.
Ja, spannend. Okay, jetzt haben wir ein bisschen über das Thema Enablement gesprochen. Wir haben, glaube ich, festgehalten, dass du da ein Riesenpotenzial siehst, einfach darin, dass man es schaffen muss, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen
Zugang dazu bekommen. Ich glaube auch so eine spielerische Art und Weise sozusagen sich damit beschäftigen können, vielleicht auch ja experimentierfreudig da mal so rangehen können. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Und jetzt sagst du aber, du in deinem Team, ihr seid auch Softwareentwickler und ihr entwickelt eigentlich wahrscheinlich dann so KI-Prototypen oder KI-Anwendungen für Tchibo. Mhm. Gibt es da irgendwas, was dir gerade, wo du gerade dran bist oder wo du sagst, das ist was, wo du dir viel von versprichst oder vielleicht auch schon was ihr auf die Straße gebracht habt, was es schon gibt da draußen, wo KI jetzt schon auch als App oder in einem Prozess euch eigentlich einen Mehrwert liefert?
Ja, absolut. Beim Wort Prototypen zucke ich mal so ein bisschen zusammen, weil die Idee natürlich ist, dass wir mehr als das machen. Natürlich soll das Software sein, die nicht kurz lebt, sondern langfristig und die dann auch wirklich Potenzial erhebt und uns als Unternehmen weiterbringt. Da gibt es diverse Sachen. Also, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste gerade für ein Team in dem Bereich. Ein Stück weit Chaos ist okay. Mhm. Es ist eine enorme Innovationskraft, die von außen da auf einen einwirkt und man muss irgendwie in der Lage sein, ständig das mitzunehmen. Also das nächste große Sprachmodell, man muss sich damit auseinandersetzen. Die nächsten Tools, die wieder irgendwas automatisieren. Mhm. Oder jetzt das ganze Thema Agenten, die autonom für einen Aufgaben erledigen und so. Da passiert viel, was noch nicht so weit ist, dass man es im Unternehmen nutzen kann. Aber auch eben auf der anderen Seite ganz viel Technologie, die einem das Leben erleichtert. Mhm. Und das heißt, wir sind da einfach auch sehr vielfältig unterwegs. Mhm. Ich nehme mal ein paar Beispiele.
Ja.
Ich habe es gerade, glaube ich, auch schon kurz angerissen, was wir wirklich auf die Straße gebracht waren, was das war, dass wir wirklich mal bis hin zu Kunden Produktbilder, also Assets mit KI generiert haben. Also dass man zum Beispiel ein Sofa dort sieht und in einem super Setting, in einer schön eingerichteten Wohnung, nur es ist halt leider nur das Sofa echt. Ne?
Und das Bild gibt's gar nicht.
Das Bild gibt's sonst nicht, genau.
Okay, Wahnsinn.
Das sind so Themen, die natürlich extrem spannend sind.
Und nur um es nochmal besser zu verstehen, das hat sozusagen ein Kunde dann gesehen oder ist abgedruckt gewesen in einer Zeitung oder in einem Magazin? Oder?
Genau, das haben wir sehr ausgewählt, muss man dazu sagen, getestet, aber relativ schnell festgestellt, dass dass Kunden dort keinen Unterschied sehen. Ne?
Okay.
Und auch tatsächlich überprüft, was passiert, was macht das mit einem. Mhm. Ne? Es gibt natürlich auch die Frage dann, wie kennzeichnet man das? Natürlich muss man es eigentlich früher oder später kennzeichnen, dass Dinge KI generiert sind.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es aber auch, kann man sich fragen, müssten wir das nicht eigentlich heute auch schon ständig, weil so viel wie mit Photoshop gearbeitet wird und anderen Manipulationssoftwares, ist es vielleicht auch wiederum nicht nötig. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass es möglich ist und dass Kunden dort keinen großen Unterschied sehen. Auf der anderen Seite, und da wird es dann auch spannend, haben wir uns aber auch überlegt, dass wir es an vielen Stellen auf gar keinen Fall machen wollen. Ne? Mhm. Sowas wie, wir kommen ja aus dem Kaffeebereich, wir haben für uns festgestellt, Kaffee, da machen wir nichts mit KI. Das ist ein für uns sehr emotionales Thema. Das ist da steckt einfach zu viel drin, dass man es nicht verfälschen möchte durch irgendwie KI-generierten Content.
Ne? Ja, das ist spannend. Das sieht man tatsächlich aber auch häufig, dass die Themen, die sehr nah am Brand und an der Marke und an der Identität auch stehen, dass man die natürlich auch möglichst authentisch halten möchte. Vielleicht nochmal zu dem Bildbeispiel, um das auch besser zu verstehen. Gibt's denn, also was ist der klare Mehrwert davon, dass man jetzt eben so ein Bild künstlich erzeugt? Wird es besser oder einfacher oder schneller? Oder ist es einfach nur neu?
Ja, auch vielschichtig, würde ich sagen. Also erstmal mit KI kann ich natürlich jedes Setting bauen. Ich kann jetzt sagen, das Sofa soll auf irgendeiner Klippe in Irland stehen oder eine Sekunde später in der Finca auf Mallorca.
Ja.
Das kriegen wir natürlich so nicht hin mit einem Shooting. Mhm. Ne? Also da hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten. Ist das Bild schöner? Kann ich nicht beurteilen. Mhm. Das will ich auch gar nicht. Ich glaube aber, dass man definitiv mehr Möglichkeiten hat. Und ich glaube, wenn man wirklich gute Bilder machen möchte, eben halt auch wieder die Kreativbrille, sag ich mal, braucht. Das ist auch das Spannende an diesem Projekt. Die funktionieren nur, wenn die entsprechenden Abteilungen zusammenarbeiten. Ne? Mhm, also in diesem Fall unsere Kreativabteilung und natürlich die Tech-Abteilung, also die Software drumherum bauen. Nur eine Seite kriegt das nicht hin. Also wenn mir irgendwer erzählen will, dass eine Gruppe von Data Scientisten jetzt irgendwie einen kreativen Bereich ablösen, dann muss ich schmunzeln, weil das passiert eigentlich nicht.
Ja, ja. Und könnte sowas eigentlich jeder? Also es ist einfach, solche Bilder mit KI zu erstellen, wo ich ein Möbelstück platziere, oder war das für euch ein aufwendiger Prozess?
Extrem aufwendig.
Okay.
Ich weiß nicht, was in 5 Jahren ist, ne? Also, oder wenn der Podcast hier veröffentlicht wird. Dinge gehen ja im Moment ganz schnell, aber noch ist es ein Riesenproblem, die Identität von, in dem Fall, einem Produkt, ich habe jetzt Beispiel Sofa genannt, zu erhalten. Also, dass man ein KI-generiertes Bild erstellt, wo genau dieses Produkt auch unverfälscht dargestellt wird. Und unverfälscht heißt ja trotzdem die richtige Belichtung, vielleicht dann mal hier eine Falte in dem Sofa, oder sollen was, ein Kissen oder eine Decke da drauf liegen.
Ja.
Das ist wirklich das Spannende.
Ja.
Und das ist ja in unserem Fall mit großem Aufwand dann möglich gewesen. Ja.
Magst du da ein bisschen was sagen, wie ihr das am Ende technisch umgesetzt habt, oder ist das eher?
Ah, nee, klar, da sind wir eigentlich ganz offen. Ist auch tatsächlich so, dass wir noch nicht jetzt sagen, wir wollen ab morgen alle Produkte mit KI generieren. Ja. Im Gegenteil, ja. Ne? Also wir wollen es eher genau überlegen, an welchen Stellen das für uns Sinn macht, und dann halt auch zusammen mit den Kunden das zusammen entwickeln. In unserem Fall war das ein recht komplexer Workflow, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also das Zusammenstecken von vielen Bausteinen aus der Open Source Welt. Also Stable Diffusion.
Was ist Stable Diffusion?
Genau, ist ein ganz großes Modell oder eine Gruppe von Modellen, die letztendlich KI-Bilder generieren können. Mhm. Und ein Großteil davon ist Open Source, also auch frei verfügbar für alle, auch für Unternehmen. Mhm. Und da haben wir gestartet, das genutzt und dann darauf aufbauend mit vielen weiteren Komponenten, weitere Modelle, dann ein Workflow entwickelt, der letztendlich aus einem Freisteller, also aus dem Sofa mit weißem Hintergrund, das ist das, was wir in der Fertigung auch immer kriegen, dann ein KI-Bild generiert.
Ja, spannend. Das heißt, ihr habt quasi frei verfügbare Software ein Stück weit genommen, habt dann darauf aufgesetzt, diese weiterentwickelt und auf eure Bedürfnisse ein Stück weit angepasst.
Genau, ja. Da kommen ja natürlich so Sachen wie eine bestimmte Bildsprache bei Chibo. Also alle Bilder haben irgendwie Ähnlichkeiten von der Wärme des Lichts, von den Farben und so. Und das muss man so einem Modell natürlich alles beibringen.
Genau. Gibt es vielleicht noch ein anderes Projekt, was dir im Kopf schwebt? Irgendwas, was vielleicht so ihr jetzt in der Zukunft noch mehr machen wollt, oder wo jetzt irgendwie so ein bisschen die Reise bei euch auch hingeht in den nächsten Monaten?
Ja, es gibt so viele. Generell ist die Erfahrung, dass wir oft immer ganz komplex anfangen, Modelle, und dann aber recht schnell feststellen, die low-hanging fruit ist nur ein kleiner Teil davon. Um ein Beispiel zu nennen, wir hatten uns überlegt, wie können wir unseren Kundenservice unterstützen. So ganz klar, da werden sehr viele E-Mails jeden Tag beantwortet. Mhm. Kann man da unterstützen, oder kann KI da unterstützen? Mhm. Und natürlich geht das. Und wir als Techies bauen dann natürlich direkt die total komplexe Lösung. Ich werfe jetzt mal ein paar Buzzwords. Ein Agent-Framework, wo viele Agenten autonom bestimmte Aufgaben erledigen können, also KI-Agenten. Wie zum Beispiel sich Informationen aus Datenbank zusammensuchen, bestimmte Workflows von Customer-Service-Agenten sich zusammensuchen können und dann am Ende perfekt für den Kunden zugeschnitten die optimale E-Mail basteln können.
Mhm. Ja, klingt spannend.
Klingt spannend, so geht's los, und dann merkt man recht schnell, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu komplex gedacht.
Okay.
Aber vielleicht haben wir an anderen Stellen viel einfachere Themen, die wir lösen können. Mhm. Wie zum Beispiel das Zusammenfassen von so einem langen E-Mail-Thread, das kostet zum Beispiel echt viel Zeit, teilweise ein paar Minuten, weil bei uns im Kundenservice das immer die Basis ist. Also muss auf jeden Fall immer kurz zusammenfassen, was ist das Problem.
Verstehe, ja.
Und da kann die KI natürlich innerhalb von Sekunden extrem helfen und einfach effektiv Zeit sparen. Mhm.
Würdest du dann auch sagen, dass quasi euer erster Ansatz, der Versuch war, so eine Art Vollautomatisierung des Prozesses zu starten, mit dem ihr dann ein Stück weit nicht ans Ziel gekommen seid und jetzt in kleinere Stücke den Prozess teilt?
Genau, natürlich kann das in manchen Fällen immer noch das Ziel sein. So, und es wird auch darauf hinauslaufen. Ja. Ich glaube, auch viele Unternehmen machen das. Aber wir haben halt festgestellt, lass uns doch erstmal diese kleinen Bauteile nehmen, die wirklich am meisten Gewinn bringen, einsetzen. Also ich habe es gerade schon genannt, E-Mail zusammenfassen, mit dem Tonalitätsguide, vielleicht mit Stichpunkten irgendwie was formulieren. Das ist dann der erste Draft. Natürlich gehen bei uns dann noch Menschen drüber und schauen sich das genauer an. Die richtigen Informationen zusammensuchen mit einer intelligenten Suche, die man braucht, um diese E-Mail zu bearbeiten. Das sind so Themen, die natürlich gerade einfach im Kleinen sehr viel Zeit sparen. Und der Schritt Richtung Vollautomatisierung ist dann wieder auf vielen Ebenen komplex. Mhm. Sicherlich, wenn ich irgendwo eine E-Mail schreibe und sage, hier, meine Adresse hat sich geändert, dann bin ich völlig fein damit, dass das vollautomatisiert irgendwo passiert. Mhm. Wenn ich aber vielleicht ein emotionales Thema habe oder irgendwie mich nicht gut fühle mit einem Produkt oder so, dann möchte ich vielleicht auch, dass mir Menschen antworten.
Ja, und
natürlich wollen wir das auch ermöglichen. Deswegen ist es auch wieder so ein Thema, was man auf vielen Ebenen irgendwie ausreichend betrachten muss.
Ne? Ja, absolut. Total spannend. Lass uns doch nochmal gemeinsam ein bisschen weiter in die Zukunft schauen und vielleicht auch mal über die konkrete tägliche Arbeit hinaus, das Thema KI. Du bist jetzt jemand, der sich eigentlich tagtäglich damit beschäftigt, auch viel darüber liest, sich mit den technologischen Entwicklungen auseinandersetzt. Was ist denn so dein Bauchgefühl, wie die Reise gerade so passiert und wie es auch weitergeht mit dieser Technologie? Also schaust du optimistisch auf die Zukunft?
Differenziert, würde ich sagen. Also persönlich, ich bin natürlich ein absoluter Fan von allem, was passiert. Und liebe das auch, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also deswegen bin ich auch, glaube ich, ganz gut informiert, weil ich einfach sehr freiwillig ständig mir alles durchlese, was es irgendwie Neues gibt. Ausprobiere, neue Software natürlich sofort irgendwie mal versuche in ein Chibo-Produkt zu packen oder hier mal ein Proof of Concept zu bauen. Und ich glaube, das zeichnet uns auch im Team dann aus, dass wir da einfach sehr viel Freiheiten nutzen, um auszuprobieren. Und das macht natürlich extrem Spaß und da sehe ich auch keinen Grund, warum das irgendwie weniger werden wird. Auf der anderen Seite verändert sich natürlich doch massiv einiges jetzt mit KI. Und gerade wenn man den Bogen mal in die Weltpolitik zum Beispiel spannt, dann gibt es schon einige Dystopien, die vor einigen Jahren genannt wurden, wo Teile auf jeden Fall Wirklichkeit werden. Mhm. Es gibt zum Beispiel die Theorie des Dead Internets, also des toten Internets, die letztendlich besagt, dass wir irgendwann in sozialen Medien auf Webseiten jeder Art eigentlich nur noch mit Content sehen werden, der von der KI generiert ist. Das hat man so ein bisschen belächelt und teilweise wird es auch immer noch belächelt. Aber es gibt auch jetzt schon Studien, dass mehr als die Hälfte des Internets KI generiert ist. Ne? Natürlich erstmal viel Übersetzung und so weiter. Aber auch in sozialen Medien weiß keiner so richtig, wie viel jetzt automatisiert dort erstellt wurde an Content. Und das sind schon Dinge, die mir so ein bisschen, wo ich nicht so genau weiß, in welche Richtung das geht in der Zukunft. Weil das natürlich auch extrem Folgen haben kann und leider manipulierbar ist. Es wird auch gerne immer genannt, dass man noch KI-Content vom echten unterscheiden kann. Da bin ich der Meinung, das stimmt nicht. Also schlecht generierten KI-Content vielleicht, aber nicht, wenn wirklich alle technologischen Möglichkeiten ausgenutzt sind. Mhm. Und das ist wirklich so ein Thema, wo ich wirklich gespannt bin, wie wir damit umgehen werden. Also vor allen Dingen auch die Politik.
Ja. Wir als Gesellschaft dann auch.
Absolut, ja.
Also könnte man vielleicht so zusammenfassen, einerseits optimistisch, auch euphorisch über die technologische Innovation, die gerade passiert und andererseits auch mit einer gewissen sozusagen Bewusstsein für die Risiken und auch den Herausforderungen, die sich uns als Gesellschaft auch stellen.
Richtig, ja. Ja, wir haben bei Chibo dadurch, glaube ich, dass wir auch relativ weit sind, auch da das Glück, dass wir schon so weit denken können und es nicht nur um die kurzfristigen Erfolge halt eben geht, sondern man sich schon wirklich überlegen kann, wo wollen wir langfristig hin und auch ganz differenziert uns dann aussuchen können, an welchen Stellen wir diese Technologie benutzen wollen. Generell muss man natürlich aber auch den Markt da im Blick behalten. Und wenn jetzt jeder anfängt, bestimmte Dinge zu automatisieren mit KI, dann hat man teilweise als Unternehmen natürlich auch gar keine Wahl.
Mhm. Nächstes Jahr sind Bundestagswahlen in Deutschland. wie schaust du denn auf Deutschland und das Thema KI?
In Bezug auf die Bundestagswahl.
Oder generell, was sozusagen, glaubst du, wir sind auf dem richtigen Weg als Gesellschaft, als Land? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, da müssen wir noch mehr tun, da müssen wir uns verändern oder anpassen? Irgendwas, was du dir wünschst Politik oder ähnliches?
Es ist sehr komplex. Okay. Die EU ist jetzt ein bisschen Vorreiter, was das Thema Regulation angeht. Mhm. Und das ist grundsätzlich richtig. Also alle Ideen sind auf jeden Fall gut. Das Problem ist halt nur, dass der Rest der Welt nicht mitmacht.
Ne? Ja.
Und das führt natürlich dazu, dass der KI-Standort Europa oder halt auch Deutschland dann definitiv Nachteile hat. Und das merkt man jetzt auch schon sehr deutlich als Anwender. Mhm. Technologien landen hier später. Es wird noch viel mehr darauf geachtet, in welche Grenzen die gedrängt wird, die Technologie. Das ist ein bisschen schade und noch viel schlimmer finde ich eigentlich, dass es kaum Unternehmen in Europa oder Deutschland gibt, die in irgendeiner Form auf dem auf dem internationalen Markt mithalten können, wenn es wirklich um den Grundstein von KI geht. Also es gibt Aleph Alpha zum Beispiel, die wirklich gut gestartet sind, als wir wollen neue Foundation-Modelle entwickeln.
Also grundlegende Sprachmodelle zum Beispiel.
Richtig, genau. Das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt. Mhm. Und sie wollen sich jetzt als Dienstleister etablieren. Mhm. Dann gibt es Black Forest Labs, jetzt gar nicht so lange, gegründet von deutschen Physikern aus München, glaube ich.
Ja.
Die auch ursprünglich Stable Diffusion entwickelt haben. Das ist natürlich für so ein bisschen die Hoffnung.
Mhm. Was machen die Black Forest Labs?
Die machen genau das weiter, was sie vorher auch gemacht haben, nämlich große Bildmodelle entwickeln. Mhm. Und also Flux ist da zu nennen. Das ist das, was man vielleicht schon mal gehört hat. Das sind einfach Bildmodelle, die sehr gut, sehr realistisch KI-Bilder erstellen können. Aber auch da, das sind zwar Deutsche, aber gegründet haben sie in den USA, weil das natürlich einfach alles viel schneller geht. Mhm. Zitat war da wirklich, die 3 Monate, die sie gebraucht haben, um das erste Modell zu entwickeln, in den ersten 3 Monaten der Firma, hätte man in Deutschland gebraucht, um überhaupt die Firma zu gründen wahrscheinlich.
Ja.
das ist natürlich ein Problem.
Ja.
Aber ich bin da, auch da denke ich, es ist immer, man soll es nicht einfacher machen, als es ist. Mhm. Die Dinge sind komplex und früher oder später wird es ein großes Maß an Regulierung geben, ich glaube auch auf der Welt.
Mhm.
Die Frage ist halt nur, wie schlimm ist es, wenn man da als erstes startet.
Ja, spannendes Thema und sicherlich auch eine gewisse Polarisierung drinne.
Total, ja.
Wir sind mit der Zeit schon wieder am Ende, Hennings. Hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Zum Abschluss haben wir noch eine kleine Runde von 10 kurzen Fragen, sozusagen eine Speedrunde. Mhm. Und ich würde einfach die Fragen dir stellen und dich bitten, sozusagen möglichst kurz und knapp darauf zu antworten.
Gerne.
Wollen wir starten?
Mhm.
Super. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Cursor IDE, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eine Oberfläche zum Programmieren, die, sag ich mal, AI-first ist, also die im Wesentlichen sich auf KI.
Okay. Was war dein letzter Prompt?
Mein letzter Prompt? Boah, das sehe ich jetzt gerade. das war eine Übersetzung. Ich habe ein Bild hochgeladen von einem tschechischen Text und habe mir das war eingescannt und habe mir das direkt übersetzen lassen.
Ja. Sehr gut. Wofür hast du Angst beim Thema KI?
Manipulation. Es wird viel zu einfach, glaube ich, ja.
Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Na, dass wir uns alle viel mehr auf das beschränken können, was uns Spaß macht.
Ja. Hast du schon mal mit einer KI geflirtet?
Tatsächlich noch nicht.
Nee. Okay. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Wirklich Neues schaffen.
Mhm.
Das muss man vielleicht ein bisschen erklären, weil natürlich, wir sagen die ganze Zeit generative KI. Und Neues schaffen definitiv, ja, neue Kombination von Wörtern gehen. Mit wirklich Neues schaffen meine ich aber wirklich kreativ etwas schaffen, was es so noch nicht gab. Okay. Dann muss man, das wird dann schnell philosophisch, ja. Aber KI kann nicht wirklich Neues schaffen.
Ja, auch den Stochastical Parrot, also den stochastischen Papagei als Metapher.
Ja, als Metapher, genau. Finde ich auch mal ein bisschen zu kurz gegriffen, weil natürlich ist das schon sehr, sehr gut und kann viel schaffen.
Ja.
Aber wirklich Neues, das gibt es noch nicht.
Okay. Das wird das KI-Buzzword von 2025.
Agenten.
Agenten.
Ja.
War 24 auch schon, oder?
Ja.
Bleibt einfach.
Genau. Okay. Waren noch keine Agenten, jetzt vielleicht wirklich.
Okay, super. Was ist das größte Highlight in der KI-Branche?
Das größte Highlight?
Ja.
Ist, glaube ich, dass Open Source den Markt treibt. Also okay. Dass wirklich die offenen Modelle, die offene Software der Innovationstreiber ist der Branche. Das ist wirklich cool.
Sehr gut. Der größte Flop der Branche?
Dass eine Firma, die sich OpenAI nennt, nichts mit offen zu tun hat.
Okay, und dann sind wir schon fast durch. Letzte Frage. Vervollständige diesen Satz. KI in Deutschland wird
hoffentlich groß.
Sehr gut. Henning, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
Ich danke dir.